Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk Oliver Heckmann. Schönen guten Abend. Es sollte ein Befreiungsschlag werden für Frankreichs Präsident Macron und seine liberale Partei Renaissance. Die Neuwahl nach der heftigen Niederlage bei der jüngsten Europawahl. Sein Kalkül, die Französinnen und Franzosen sollten Klarheit schaffen. Der Befund nach der ersten Runde gestern aber lautet, der extrem rechte Rassemblement National räumte ab. Macrons Liberale brachen ein. Jetzt hängt alles davon ab, wie die Stichwahlen am kommenden Sonntag ausgehen. Möglich, dass der Rassemblement National die Mehrheit, vielleicht sogar die absolute Mehrheit im Parlament holt. Doch Linke und Kräfte der Mitte stemmen sich dagegen, allerdings auch nicht unbedingt immer mit vereinten Kräften. Mehr dazu gleich. Außerdem, Ungarns umstrittener Ministerpräsident Viktor Orbán übernimmt für die nächsten 6 Monate die EU-Ratspräsidentschaft. Der Bayerische Verfassungsschutz darf die AfD dort in Bayern beobachten. Björn Höcke ist zum 2. Mal zu einer Geldstrafe verurteilt worden wegen des Verwendens einer Parole der Nationalsozialisten. Und Frankreich steht aktuell im Achtelfinale gegen Belgien. Alles zur Fußball-EM zum Abschluss der Sendung. Und der Hintergrund gleich anschließend. Und da geht es um die Fentanyl-Epidemie in den USA. Und dorthin in die USA blicken wir auch zunächst. Der Schock bei den Demokraten über die katastrophale Performance von Präsident Joe Biden beim TV-Duell gegen Donald Trump. Er sitzt ja weiterhin tief. Am Nachmittag konnte Trump dann einen weiteren Teilsieg für sich verbuchen, denn der oberste Gerichtshof hat am Nachmittag entschieden, Ex-Präsidenten genießen Immunität, zumindest bei offiziellen Entscheidungen. Hintergrund ist Trumps Rolle bei der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021. Aus Washington, Claudia Sache.
Sind Ex-Präsidenten vor Strafverfolgung geschützt oder nicht? Mit 6-3 Stimmen entschieden die Richter am Supreme Court, dass frühere Präsidenten für offizielle Amtshandlungen Immunität genießen. Allerdings gelte diese Immunität nicht für nicht offizielle Handlungen. Was darunter genau zu verstehen ist, soll ein Gericht unterer Instanz entscheiden. Damit ist klar, dass sich der Beginn des Strafverfahrens gegen Trump wegen versuchter Wahlbeeinflussung weiter verzögern wird, voraussichtlich bis nach der Wahl im November. Die Strategie von Trump und seinen Anwälten ist damit aufgegangen. Trump hatte absolute Immunität vor Strafverfolgung für sich beansprucht. In dem Verfahren gegen ihn geht es um Wahlintervention und um seine Verantwortung beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Er selbst feierte die Entscheidung der obersten Richter als Erfolg. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er: Ein großer Sieg für unsere Verfassung und unsere Demokratie.
Und damit nach Frankreich. Mit 33% holten die extremen Rechten von Marine Le Pen Platz 1 bei der ersten Runde der vorgezogenen Wahlen. Linke und Grüne landeten mit 28% auf dem 2. Platz. Die Liberalen von Präsident Macron, sie stürzten ab. Jetzt kommt es darauf an, ob es den Linken und den Kräften der Mitte gelingt, sich zusammenzuschließen, um bei den anstehenden Stichwahlen am Sonntag einen Durchmarsch der Rechten zu verhindern. Doch die Signale, sie fallen unterschiedlich aus, selbst innerhalb der Regierung. Anke Schäfer.
Vor den Toren der Macht stehe der Rassemblement National von Marine Le Pen, so sagte es Premierminister Gabriel Attal gestern in Paris. Im ersten Wahlgang hat die Partei von Marine Le Pen rund 30% der Stimmen gewonnen. 12 Millionen Menschen haben den Rassemblement National gewählt, 3-mal mehr als noch vor 2 Jahren. Nun dreht sich alles um den 2. und entscheidenden Wahlgang, in dem in den Wahlkreisen die Stichwahlen stattfinden. Wolfgang Matz, früher Lektor des Karl-Hanser-Verlags und Autor des Buches Frankreich gegen Frankreich, beobachtet die Wahl und sagt:
Das ist im Augenblick in den nächsten 2 Tagen, also bis morgen in Paris, 24 Stunden am Tag, das Dauerthema. Denn bis morgen müssen die Kandidaturen offizialisiert werden.
Frage für das Lager von Präsident Macron und die Vereinte Linke, die neue Volksfront, ist, wie verhindert werden kann, dass der Rassemblement National die absolute Mehrheit der Sitze in der Nationalversammlung erringt. In Frankreich gilt das Mehrheitswahlrecht und am kommenden Sonntag können sich all jene als Kandidaten aufstellen lassen in den Wahlkreisen, die mindestens 12,5% der Stimmen bekommen haben. Das kann dazu führen, dass 2, 3 oder auch 4 Kandidaten aufgestellt werden. Dies ist aber nicht sinnvoll, wenn die Kandidaten der Mitte und der Linken ihre Kräfte bündeln wollen, um den Sieg des Rassemblement National zu verhindern. Also sind Bündnisse wichtig. Die sind aber in der jetzigen Situation nicht leicht zu schmieden. Präsident Macron hatte im Wahlkampf die Linke immer als genauso gefährlich bezeichnet wie die Rechte. Und auch jetzt hat Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire klar gesagt, es sei keine Option, der linkspopulistischen Partei La France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon die Stimme zu geben. Man solle dies selbst dann nicht tun, falls es die einzige realistische Möglichkeit wäre, um einen Kandidaten des Rassemblement National zu verhindern. Denn die extreme Linke sei, Zitat, eine Gefahr für die Nation, so wie der RN eine Gefahr für die Republik sei. Wahlbeobachter Wolfgang Matz sieht das Problem darin, dass die Mitte nach dem ersten Wahlgang in Frankreich enorm geschwächt sei und beide Seiten, die Rechte und die Linke, von Extremen geprägt werden.
Sehr viele Hoffnungen sind gesetzt worden in den jungen Europaabgeordneten Raphael Glücksmann, dem Sohn des Philosophen, der ja praktisch die sozialdemokratische, sozialistische Partei von Mitterrand und dieser Tradition wiederbelebt hat. Aber er hat sich eben auf ein Wahlbündnis eingelassen mit dem linksradikalen Mélenchon-Partei. Und das nehmen ihm mögliche Wähler der linken Mitte massiv übel.
Der Rassemblement National feierte derweil seinen Sieg. Marine Le Pen sagte, die Franzosen hätten deutlich gemacht, dass sie nach 7 Jahren der Missachtung und der Zersetzung ein neues Kapitel aufschlagen wollten. Erste Proteste gab es gestern Abend in Paris. Die linke Neue Volksfront hatte dazu aufgerufen. Auch in anderen französischen Städten gab es Proteste gegen einen möglichen Rechtsruck in Frankreich.
Anke Schäfer war das, dass Frankreichs Präsident Macron ein hohes Risiko eingegangen ist, als er Neuwahlen ausrief. Darin waren sich alle Beobachter von Anfang an einig, dass der Schuss tatsächlich nach hinten losgegangen sein könnte. Dieses Gefühls können sich viele nicht entziehen am Tag nach der ersten Runde. Auch in Brüssel, Helga Schmidt dazu.
Europas Staats- und Regierungschefs halten sich noch zurück mit Reaktionen auf das Wahlergebnis in Frankreich. Das ist üblich. Man wartet auf das Endergebnis im zweiten Wahlgang. Die Parteipolitiker werden umso deutlicher. Macron ist gescheitert. Das erklärt der Vorsitzende der SPD-Europaabgeordneten René Repassi. Repassi kritisiert, dass die rechtsextreme Partei Rassemblement National nach dem ersten Wahlgang gestärkt ist. Macron habe das genaue Gegenteil erreichen wollen mit der Neuwahl. Der Erfolg der Le Pen-Partei wird Folgen für die Europäische Union haben, das sagt der SPD-Politiker Repassi voraus. Angesichts des Krieges in der Ukraine, der Klimagefahr und einer möglichen Rückkehr von Trump an die Spitze der Vereinigten Staaten sei ein starkes Europa nötig. Frankreich als zweitgrößtes Land der EU müsse im Lager der Demokratien bleiben. Kritik an Präsident Macron kommt auch von der renommierten europäischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Macron hat sich nach Einschätzung der Wissenschaftler als unfähig erwiesen, vor der Wahl eine regierungsfähige Mehrheit aufzubauen und dafür die nötigen Kompromisse zu machen.
Nicht nur wegen der Wahlen in Frankreich machen sich in Brüssel Sorgen bereit. Mit einiger Besorgnis blickt man hier auch auf die kommenden 6 Monate, weil Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán mit dem heutigen Tag die Ratspräsidentschaft in der EU übernommen hat. Orbán ist schließlich bekannt für seinen rechtspopulistischen Kurs, der zugleich kremlfreundlich ausfällt. Mehr dazu von Caroline Born.
Make Europe great again. Mit diesem Motto hat Ungarn seine 6-monatige EU-Ratspräsidentschaft überschrieben. Auch wenn Vertreter Ungarns in Brüssel die Parallelen zu Donald Trumps Wahlkampfslogan herunterspielen, Viktor Orbán lässt daran keinen Zweifel.
Make America great again. Make Europe great again.
Ruft der ungarische Ministerpräsident bei einer Konferenz rechtspopulistischer Politiker Anfang des Jahres in Budapest. Wie sich Orbán ein großartiges Europa vorstellt, hat er erst am Wochenende dargelegt. Zusammen mit der österreichischen FPÖ und der ANO-Partei aus Tschechien schließt der Fidesz-Politiker das Bündnis Patrioten für Europa, das weniger EU will, dafür mehr Macht für die Nationalstaaten. Dass Orbán dieses Bündnis einen Tag vor Beginn der ungarischen Ratspräsidentschaft verkündet hat, sei zynisch, so Ulf Brunbauer, Historiker von der Universität Regensburg im Deutschlandfunk.
Das hier ist ein Bündnis, das im Grunde genommen auf die Zerstörung der EU, so wie wir sie kennen, hinarbeitet.
Noch ist offen, ob es für eine Fraktion im EU-Parlament reicht. Dafür brauchen die 3 Rechtsaußenparteien noch Partner aus mindestens 4 verschiedenen EU-Mitgliedstaaten. Ob die AfD mitmacht, hat die Parteiführung zumindest nicht ausgeschlossen. Kurzfristig werde man sich aber nicht anschließen. In der EU sucht Orbán schon länger nach Verbündeten. Sein Land baut er zu einer illiberalen Demokratie um. Neben engen Banden mit China kultiviert Orbán die Nähe zum russischen Präsidenten. Sein demonstrativer Handschlag mit Wladimir Putin sorgte in Brüssel für Ärger. Kann ein solches Land die EU-Mitgliedstaaten für die kommenden 6 Monate repräsentieren? Die Frage stellt sich noch dringlicher, weil gegen Ungarn ein sogenanntes Artikel-7-Verfahren läuft, weil es immer wieder gegen Grundwerte verstoßen hat. Belgiens scheidender Premierminister gibt seinem Kollegen einen ungewöhnlichen Rat mit auf den Weg.
The presidency does not mean that you're the boss of Europe. The presidency means that you're the one that has to make the compromise.
Die Präsidentschaft bedeutet nicht, so de Croo, dass man der Chef von Europa sei, sondern die Präsidentschaft bedeutet, dass Sie derjenige sind, der den Kompromiss machen müsse. Als Bremser ist Orbán zuletzt in Brüssel aufgefallen. Als einer, der wichtige Beschlüsse wie die Sanktionen gegen Russland oder die Hilfe für die Ukraine blockiert oder zumindest abgeschwächt hat. Auch deshalb heißt es, soll sich die belgische Ratspräsidentschaft, Ungarns Vorgänger, bemüht haben, einige Themen noch abzuräumen, bevor Ungarn an der Reihe ist. Wie den Beginn der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, aber auch Vorhaben beim Klimaschutz wie das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, damit nicht 6 Monate lang Stillstand droht. Und so manch einer in Brüssel tröstet sich bereits damit, dass momentan keine wichtigen Gesetzesvorhaben anstehen, da die EU nach der Wahl noch mit Personalfragen beschäftigt ist.
Ins Inland. Mehrfach hat Björn Höcke, der Chef der AfD in Thüringen und rechtsaußen der Partei, in der Öffentlichkeit eine Losung lanciert, die als Parole des Nationalsozialismus verboten ist. Sie lautet Alles für Deutschland und wurde von der nationalsozialistischen SA verwendet. Höcke bestreitet, davon gewusst zu haben. In einem ersten Prozess ist er bereits zu einer Geldstrafe verurteilt worden, die allerdings noch nicht rechtskräftig ist. In Halle an der Saale kam jetzt in einem abgetrennten Verfahren eine weitere Verurteilung hinzu. Henry Bernhard.
130 Tagessätze, a 130 Euro, das sind 16.900 Euro Strafe für Björn Höcke. Er hatte die Parole Alles für Deutschland erstmals in Magdeburg im Jahr 2021 verwendet. Als er sie 2023 in Gera auf einer AfD-Veranstaltung wiederholte, stand er dafür schon unter Anklage. Er konnte sich also nicht damit herausreden, dass er von der Strafbarkeit nichts wusste, so das Gericht. Das erhöhte Strafmaß sei aber nicht durch die Wiederholung der Tat begründet, erläutert der Gerichtssprecher Wolfgang Ehm, sondern durch die Tatsache,
dass der Tatvorwurf, dass die Tat, die Gegenstand dieses Verfahrens war, weniger lange zurückliegt als die Tat, die Gegenstand des ersten Verfahrens war. Und auch der Zeitablauf zwischen der Begehung der Tat und der Verurteilung ist bei der Strafzumessung zu berücksichtigen.
Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe auf Bewährung gefordert und den temporären Entzug des Rechts, öffentliche Ämter zu begleiten und sich wählen zu lassen. Dem ist das Gericht nicht gefolgt. Höcke habe aber vorsätzlich gehandelt, führte die Kammer in ihrem Urteil aus. Das sehe man auch im Video aus Gera, das im Gericht vorgeführt wurde.
Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für
Dass Höcke das Deutschland vom Publikum ergänzen ließ, sei unmaßgeblich für die Bewertung, so das Gericht. Höcke hatte behauptet, dass er nicht habe wissen können, dass seine Anhänger die Parole ergänzen würden. Außerdem seien es ja vielleicht gar keine Anhänger gewesen, sondern Leute von der Antifa, die ihm schaden wollten, sagte er in seinem 40-minütigen Schlusswort, in dem er auch Gericht und Staatsanwaltschaft angriff, sie würden ein politisches Verfahren gegen ihn führen, um ihn als Oppositionspolitiker mundtot zu machen. Höcke wie auch seine Verteidigung hatten im Verfahren eindringlich versucht nachzuweisen, dass die Parole »Alles für Deutschland« für die SA nicht besonders maßgeblich gewesen sei. Dies sagte sein Verteidiger Rolf Hornemann, der einen Freispruch gefordert hatte, auch nach dem Urteil.
Es geht um Alles für Deutschland. Jeder von Ihnen weiß ganz genauso, dass das eine Parole ist, die jeder hätte sagen können. Also, und dass keiner die Parole kannte. Und Sie sehen es über die Nachkriegszeit, jahrzehntelang völlig unbeanstandet. Und von Fußballern über den DFB selbst bis hin zu Politikern und wie gesagt ausgewiesenen Gegnern des Nationalsozialismus ist die Parole verwendet worden. Natürlich, klar, Alles für Deutschland. Warum denn nicht?
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Höcke hat in seinem Schlusswort schon angekündigt, in Revision gehen zu wollen. Ebenso wie nach dem ersten Urteil in ähnlicher Sache.
Wir bleiben bei der AfD und blicken nach München. Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz nämlich hatte entschieden, die AfD in Bayern zu beobachten. Gegen diese Entscheidung zog die Alternative für Deutschland vor den Verwaltungsgerichtshof München. Und der entschied heute zugunsten der Verfassungsschützer. Julia Kammler berichtet.
In den tausenden Belegen und Aktenseiten, die der Verfassungsschutz dem Gericht vorlegte, finden sich Posts in Social Media, Äußerungen auf Veranstaltungen und in internen Chatgruppen, die laut Gericht derart gewichtig sind, dass sie eine Beobachtung rechtfertigen. Darin werde gegen die Menschenwürde von Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen muslimischen Glaubens verstoßen, sowie gegen das Demokratieprinzip. Teils hochrangige Vertreter der AfD würden Bedrohungsszenarien eines Austauschs der Bevölkerung zeichnen. Menschen muslimischen Glaubens würden pauschal verdächtigt, die Scharia einführen zu wollen. Man könne nicht mehr von verbalen Entgleisungen Einzelner sprechen. Das Verwaltungsgericht München hatte zunächst 9 Verhandlungstage angesetzt, brauchte aber nur 3, auch weil die AfD ihre Prozesstaktik änderte und nicht, wie ursprünglich angekündigt, hunderte Beweisanträge gestellt hat. Seit Juni 2022 wird die AfD bundesweit vom Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Dagegen hatte die bayerische AfD vor dem Verwaltungsgericht München geklagt. Ein entsprechender Eilantrag scheiterte in 2 Instanzen. Das Urteil heute ist noch nicht rechtskräftig. AfD-Landeschef Stefan Protschka kündigte bereits während des Verfahrens an, in Berufung gehen zu wollen.
Hinter den Kulissen ringen Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck weiter um einen Haushalt für das kommende Jahr. Die SPD-Linke, die wollte mit einem Mitgliederbegehren dafür sorgen, dass Kürzungen im Sozialetat ausgeschlossen werden. Doch die SPD-Führung hat jetzt entschieden, ein solches Mitgliederbegehren ist rechtlich überhaupt nicht möglich. Katharina Hamberger weiß mehr.
Es sind vor allem rechtliche, weniger inhaltliche Vorbehalte, mit denen die SPD-Führung nach einer Prüfung begründet, dass sie das Mitgliederbegehren zum Haushalt ablehnt. Die entsprechende Gesetzgebung liege beim Bundestag und den frei gewählten Abgeordneten und könne folglich nicht in einem solchen Begehren verhandelt werden.
Der Haushalt wird eben vom Parlament beschlossen, deswegen kann man auch der SPD-Bundestagsfraktion hier nicht Aufgaben mitgeben.
So SPD-Co-Chefin Saskia Esken heute in Berlin. Das Forum Demokratische Linke, DL21, eine Gruppierung innerhalb der SPD, hatte ein Mitgliederbegehren initiieren wollen, indem man sich gegen einen Sparhaushalt und vor allem Kürzungen im Sozialbereich im Haushalt 2025 ausspricht. Das hat der Parteiverstand nun abgelehnt, noch bevor der erste Schritt in Richtung Mitgliederbegehren überhaupt in die Wege geleitet werden konnte. Innerhalb eines Monats hätten die Initiatoren knapp 4.000 Unterschriften und 1% der SPD-Mitglieder aus 10 Unterbezirken aus 3 Bundesländern zusammenbekommen müssen. Enttäuscht gab man sich bei der DL21. Der Deutschen Presseagentur sagte deren Vorsitzender Erik Malotki, es wäre eine sehr gute Möglichkeit gewesen, die Mitglieder zu beteiligen und den Druck auf die FDP zu erhöhen. Man werde das Gutachten nun zusammen mit den unterstützenden Arbeitsgemeinschaften rechtlich und politisch bewerten. Zusätzlich wolle man mit dem Parteivorstand über das weitere Vorgehen und die Möglichkeiten der stärkeren Einbindung der Mitglieder sprechen, heißt es vom Forum Demokratische Linke. Die Gruppe kann nun laut Parteisatzung auch die zuständige Schiedskommission anrufen, um gegen die Entscheidung des SPD-Vorstandes vorzugehen. Der Versuch, ein Mitgliederbegehren auf den Weg zu bringen, ist Ausdruck einer anhaltenden Unzufriedenheit in der SPD in Bezug auf die Haushaltsverhandlungen. Das brachte auch SPD-Co-Vorsitzende Esken heute nochmal zum Ausdruck. Inhaltlich ist man nämlich gar nicht so weit weg vom linken Parteiflügel.
Der letzte Haushalt dieser Legislatur, das will ich sehr deutlich sagen, der muss eine Botschaft enthalten. Die Botschaft heißt, wir haben verstanden. Wir stehen an der Seite der Menschen, die mit ihrer Arbeit unser Land am Laufen halten, und wir wollen dieses Land gestalten.
So Esken. Die Kanzlerpartei wehrt sich gegen einen strengen Sparkurs für den Haushalt 2025, den wiederum die Koalitionspartnerin FDP durchsetzen will. Auch haben sich jüngst die 3 großen Flügel der SPD-Bundestagsfraktion für ein Aussetzen der Schuldenbremse und das Ausrufen einer Notlage aufgrund der Ausgaben für die Unterstützung der Ukraine und der Flutschäden im Süden Deutschlands ausgesprochen. Das befürworten auch Teile der Grünen. Die FDP lehnt dies ab. Die Frage, wie sehr man spart und an welcher Stelle, hat auch zu Verzögerungen bei den Haushaltsverhandlungen geführt. Eigentlich wollte das Kabinett bereits diese Woche einen Entwurf verabschieden. Den Termin hat man nochmal um 2 Wochen auf den 17. Juli verschoben. Nach der Sommerpause kommt der Entwurf aus dem Kabinett in den Bundestag und es ist davon auszugehen, dass auch im Parlament noch einmal heftig gerungen wird und der Plan der Regierung an einigen Stellen verändert werden wird.
Seit 3 Monaten ist Kiffen in Deutschland legal, zumindest für Volljährige und mit zahlreichen Beschränkungen und Vorgaben. Faktisch legal ist auch der Cannabisanbau in einer privaten Wohnung, allerdings beschränkt auf 3 Pflanzen. Von heute an können Vereine an den Start gehen, die gemeinsam größere Mengen produzieren wollen. Gudula Geuter.
Es ist der behördliche Startschuss für die sogenannten Social Clubs. Bis dort wirklich gepflanzt und gegossen, erst recht geerntet werden darf, wird es noch dauern. Denn erst einmal muss der Antrag gestellt werden mit den ersten Schwierigkeiten. Im Deutschlandfunk Nova beschrieb es Peer Bollmeier so, Vorstandsmitglied des Verbands Cannabis Anbauvereinigung Deutschland.
Man muss neben dem Gewerbeauszug und Führungszeugnissen auch Konzepte für Prävention, Sicherheit und den Anbau in Quadratmetern selbst mitbringen. Das erfordert auf der einen Seite eine große Planung und auf der anderen Seite haben wir natürlich viele Unsicherheiten.
Das schon allein, weil in jedem Bundesland unterschiedliche Behörden zuständig sind, die teilweise auch unterschiedliche Vorgaben machen, so diese denn schon existieren. Der Deutsche Städtetag beklagte, dass vor wenigen Tagen Zuständigkeiten noch ungeklärt waren. In Berlin etwa fehlt noch die entsprechende Verordnung. Die nächste Hürde, die Anträge müssen genehmigt werden. Das kann 3 Monate dauern. Und Genehmigungen werden nur erteilt, wenn das Anbauareal kein Wohngebäude ist, keine auffälligen Schilder hat, Werbung ist generell verboten, und wenn keine Schulen, Spielplätze und andere Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Umgebung sind. 200 Meter sieht das Gesetz vor. Länder können nachschärfen, etwa indem sie die Zahl der Vereine begrenzen. Bayern tut das. Und Bayern wird auch die Kontrollen ernst nehmen, kündigte gegenüber dem Bayerischen Rundfunk Gesundheitsministerin Judith Gerlach an.
Die regelmäßigen Überprüfungen, da geht es natürlich darum, wird der unbefugte Zutritt auch wirklich eingehalten? Wie sieht's aus mit den Abgabemengen? Werden die Höchstgrenzen eingehalten vom THC-Gehalt und?
So die CSU-Politikerin. Alle 3 Monate soll in Bayern kontrolliert werden. Das ist strenger, als das Gesetz es mit der Formulierung regelmäßig verlangt. Andere Länder, wie das rot-grün regierte Niedersachsen, haben angekündigt, damit in der Regel weniger streng umzugehen, zumal bei Bedarf öfter hingeschaut werden könne. In solchen Unterschieden spiegelt sich, dass das Gesetz nach wie vor politisch höchst umstritten ist. Bis zu 500 Mitglieder, die Vorstandsmitglieder nicht wegen Drogendelikten bestraft, sollen begrenzte Mengen abholen können, bis zu 50 Gramm im Monat, höchstens 25 am Tag, persönlich vor Ort, gegen Vorlage von Mitglieds- und amtlichen Lichtbildausweis. 18- bis 21-Jährige sollen weniger und nicht zu starken Stoff bekommen können. Minderjährige dürfen nicht mitmachen. Überschüsse sollen vernichtet werden. So zumindest steht es im Gesetz.
Nach Nahost, mehr als 7 Monate, befand er sich in israelischer Haft, Mohammed Abu Salmiya, der Leiter des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt. Heute setzten die israelischen Behörden ihn und Dutzende weitere festgenommene Palästinenser auf freien Fuß. Salmiya erhob dabei den Vorwurf, schwerer Folter ausgesetzt gewesen zu sein. Julio Segador.
Ende November wurde Mohammed Abu Salmiya verhaftet. Ihm wurde vorgeworfen, die Hamas darin unterstützt zu haben, das Krankenhaus für ihre militärische Infrastruktur genutzt zu haben. Etwas, was der Direktor der Klinik immer bestritten hat. Bei einer Pressekonferenz im Gazastreifen übte Mohammed Abu Salmiya scharfe Kritik an den israelischen Haftbedingungen. In der ganzen Geschichte des palästinensischen Volkes von der Nakba bis heute haben die Gefangenen nicht dieses Leid erfahren, das sie jetzt erfahren. Sie werden physisch und psychisch gedemütigt. Sie werden medizinisch nicht behandelt, sie bekommen nicht genügend zum Essen. Sie erhalten auch keine Kleidung. Es fehlt an allem. Die Aussagen des freigelassenen Direktors der Shifa-Klinik lassen sich unabhängig nicht überprüfen. Allerdings äußerte sich der für die Gefängnisse zuständige rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Er liegt mit dem Inlandsgeheimdienst im Streit, weil der die Haftbedingungen massiv kritisiert. Eine Stabsstelle des Inlandsgeheimdienstes begründete die Freilassung nun mit der Überfüllung der Gefängnisse in Israel. Man müsse sich auf jene Häftlinge konzentrieren, die eine größere Gefahr für Israel darstellten, hieß es. Rechtsaußenminister Ben-Gvir lässt dies nicht gelten.
Shabak.
Der Geheimdienst möchte die Haftbedingungen, die von uns zurückgeführt wurden, verbessern, aber das werde ich nicht zulassen. Solange wir noch hungrige Geiseln im Gazastreifen haben, werden die Gefangenen keine Luxusbedingungen genießen. Das ist kein Ferienlager mehr. In der Regierung schieben sich die Verantwortlichen nun gegenseitig den schwarzen Peter zu. Ben-Gvir machte das Verteidigungsministerium verantwortlich, Mohammed Abu Salmiya freigelassen zu haben. Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte dagegen, dass für die Inhaftierung und Entlassung der Gefangenen der Gefängnisdienst und der Inlandsgeheimdienst Shin Bet zuständig seien. Der Gefängnisdienst erklärte, Die Entscheidung sei vom Shin Bet und dem Militär getroffen worden. Ein konfuser, vielstimmiger Chor in der israelischen Regierung. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will den Vorfall, so die Meldung aus seinem Büro, nun umgehend untersuchen.
Aus Tel Aviv war das der Bericht von Julio Segador. Ja, und da läuft schon wieder das nächste Achtelfinalspiel, nämlich Frankreich gegen Belgien. Und zwar in Düsseldorf. Jessica Sturmberg, wie steht's denn gerade?
Also, wir sind in der 35. Spielminute und es ist noch kein Tor gefallen zwischen Frankreich und Belgien. Allerdings hat Schiedsrichter Glenn Nieberg aus Schweden schon 3 gelbe Karten gegen Frankreich gegeben. Unter anderem gegen Antoine Griezmann und Rabiot, der bei einem Weiterkommen der Franzosen gesperrt wäre. Wir schalten jetzt live ins Stadion. Die Reporter das sind Thorsten Iffland und Holger Dahl.
Das war wahrscheinlich gegen
Glücksspiel. Also ich meine bei dem großen Turnier, dass sie in der K.O.-Runde ausgeschieden sind.
Ach so, das ist ewig und 3 Tage her. 10 Jahre, um es genau zu sagen. 2014 bei der Fußball-WM in Brasilien in einem Viertelfinale hat die französische Fußballnationalmannschaft gegen ein gewisses Team aus Deutschland verloren, das später Weltmeister wurde. 0:1, der Kopfball von Mats Hummels. Ich habe ihn noch genau vor Augen. Ich hatte das Glück, damals in Maracanã mit dabei zu sein. Wichtiges Tor auf dem Weg zum WM-Titel. 1:0 damals für die deutsche Mannschaft. Es war unfassbar heiß. Das ist heute hier in Düsseldorf nicht der Fall, wenngleich ich schon ein paar dicke belgische Bierbäuche sehe, die nicht mehr im Trikot eingepackt sind, da hinter dem Tor von Koen Casteels.
Also den Menschen kein Kopfkino.
Ach, die haben, glaube ich, gut gearbeitet in der Altstadt in den letzten Tagen hier in Düsseldorf, um die Körperform auch zu pflegen. Ja, wir können das alles erzählen nach 36 Minuten Spielstand 0:0, weil wenig Tempo in dieser Partie ist. Insbesondere dann, wenn die Franzosen den Ball haben. Jetzt der steile Pass auf der linken Seite auf Hernandez, der ist aber fast zu lang, kommt doch noch rein und dann wird es nochmal, naja, so halb gefährlich, weil Thuram am 5-Meter-Raum lauert, aber Koen Casteels, der ist natürlich hellwach, erfahrener Mann, auch aus der Fußball-Bundesliga, 283 Bundesligaspiele, erstmals als Nummer 1 hier im Turnier und er ist top drauf. Und ich glaube, so ein Support und so eine Stimmung, die wird er noch vermissen, wenn er nach Saudi-Arabien wechselt jetzt im Sommer. Da ist wahrscheinlich weniger los als jetzt gerade eben mit den schon angesprochenen belgischen Fans hinter seinem Tor. Jetzt die Belgier wieder im Spielaufbau über Fess, über Vertonghen in der Innenverteidigung und dann Théat auf dem linken Flügel. Jetzt binden sie wieder Casteels ein. Die Franzosen stören jetzt ein bisschen eher. Thuram geht ein bisschen drauf auf Casteels, aber auch alles halbherzig. Deswegen jetzt erstmal der lange Ball nach vorne. Sie suchen natürlich den Wandspieler, The Wall, schlechthin mit Romelu Lukaku, aber der war auch für ihn zu hoch. Deswegen die Franzosen wieder im Ballbesitz über die linke Seite in Höhe des Strafraums mit Mbappé.
Ja, und auf das Tuamini. Ergebnis und den Spielbericht dieser Partie Frankreich gegen Belgien, den gibt es dann in unserer Sendung Sport aktuell um 22:50 Uhr. 0:0, also bisher noch zwischen Frankreich und Belgien. Schauen wir auf das deutsche Team, das sich jetzt auf den nächsten Gegner Spanien einstellt. Nach dem deutlichen 4:1-Sieg der Spanier gestern Abend gegen Georgien, Christian Schulze mit den ersten Gedanken und Reaktionen auf den Gegner.
La Furia Roja, die rote Furie. Die DFB-Elf trifft schon im Viertelfinale auf die Iberer. Deutschland gegen Spanien, das ist gefühlt schon sowas wie das vorgezogene EM-Finale. David Raum nimmt das als was Positives wahr.
Ich glaube, am Ende ist es ein Kompliment, wenn es so dargestellt wird nach den letzten Turnieren. Wir sehen einfach jedes Spiel als ein Endspiel. Ich glaube, das ist der richtige Weg, so Spiele anzugehen. Und wenn wir am Ende gewinnen wollen, müssen wir jeden schlagen, ob Spanien im Finale kommt oder wie jetzt im Viertelfinale.
Spanien, die stärkste Mannschaft bei dieser Euro bisher, löst im deutschen Team aber keinen Angstschweiß aus.
Ich glaube, da wird auch keiner dazukommen. Ich glaube, wir wissen, was wir können. Wir sind selbstbewusst und wir probieren es ja andersrum, dass die Spanier vielleicht ein bisschen Angst vor uns haben. Das wäre nicht schlecht.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der letzte deutsche Pflichtspielsieg gegen Spanien schon 36 Jahre zurückliegt. Bei der Heim-EM 1988 Doppeltorschütze damals, der heutige DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Ein gutes Omen, Josua Kimmich?
Natürlich wollen wir die Spanier in einem Turnier mal schlagen. Das ist absolut unser Ziel. Ja, vielleicht können wir den Rudi einwechseln. Ich frage ihn mal, ob er Zeit hat.
Und jetzt gerade läuft weiter Frankreich gegen Belgien. Steht weiter 0:0. Das späte Spiel heute Abend. Ab 21 Uhr ist die Partie Portugal gegen Slowenien. Ein Ausblick von Martina Knief.
Zum ersten Mal steht Slowenien im Achtelfinale eines großen Turniers und das Team ist zwar ungeschlagen durch die Vorrunde gekommen, hat aber auch noch nicht gewonnen. 3 Spiele, 3 Unentschieden. Die Portugiesen, die als Favoriten in diese Partie gehen, sind also gewarnt. Obwohl als Gruppensieger weitergekommen, klappte bei ihnen doch auch längst noch nicht alles bei dieser Euro. Und Superstar Cristiano Ronaldo ist noch ohne Torerfolg. Eine Rarität in der Karriere des 39-Jährigen, der zwar so häufig wie kein anderer aufs Tor geschossen hat, aber noch nicht jubeln durfte.
Die Vorschau auf das Spiel Portugal gegen Slowenien von Martina Knief.
Schönen Dank, Jessica Sturmberg war das. Ich empfehle Ihnen an dieser Stelle noch unseren Podcast Der Tag mit Jasper Barenberg heute, unter anderem zur Parlamentswahl in Frankreich. Seit 17 Uhr in der Deutschlandfunk-App. Am Mikrofon war Dirk-Oliver Heckmann. Danke Ihnen fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Abend.